In meinem Arbeitszimmer, da hängt dieses Bild und dieses Bild, das seht ihr jetzt auch. Man muss sich erstmal ein bisschen hineinfinden in das, was da zu sehen ist. Es sind viele Farben gebraucht, aber das Wesentliche wird dargestellt durch die zwei Männer, die da zu sehen sind und die miteinander ringen. Und dieses Bild zeigt, wie Jakob mit Gott an dem Fluss Jabbok ringt. Ja, es hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, das hängt in meinem Zimmer, weil ich solche Situationen auch kenne. Und als ich dann noch einen Text von Rainer Maria Rilke fand, das ist einer unserer großen deutschen Dichter, Rainer Maria Rilke, aus dem Buch der Stunden, da habe ich gedacht, dass diesen Text, den klebe ich mir dann hier hinten nochmal extra aufs Bild drauf. So, was hat denn Rainer Maria Rilke geschrieben? Er schreibt: Was wir besiegen, ist das Kleine. Und der Erfolg selbst macht uns klein. Das Ewige und Ungemeine will nicht von uns gebogen sein. Das ist der Engel, der den Ringern des Alten Testaments erschien. Wenn seiner Widersacher Sehnen im Kampfe sich Metallen dehnen, fühlt er sie unter seinen Fingern wie Saiten tiefer Melodien. Wen dieser Engel überwand, welcher so oft auf Kampf verzichtet, der geht gerecht und aufgerichtet und groß aus jener harten Hand, die sich wie formend an ihn schmiegte. Die Siege laden ihn nicht ein. Sein Wachstum ist der tief Besiegte von immer Größerem zu sein. Ich hoffe, dass es dir jetzt so in der Kürze gelungen ist, dem, was Rainer Maria Rilke meint, nachzuspüren. Aber er will uns ja sagen, dass Gott, der so oft auf Kampf verzichtet, in diesen Kämpfen, in diesem Ringen mit uns oft etwas ganz Großes anlegt. Und der Text, den ich für heute ausgesucht habe, der beschreibt eigentlich sehr gut, was auch am Ende dieses Gedichtes von Rainer Maria Rilke gesagt und geschrieben wurde. Die Siege laden ihn nicht ein. Sein Wachstum ist, der tief Besiegte von immer Größerem zu sein. Ich muss zugeben, dass ich in die heutige Predigt nicht besonders leichtfüßig hineingehe und schon gar nicht routiniert. Das liegt zum einen daran, dass ich mit euch den Text teilen möchte, der beschreibt, wie Jesus in Gethsemane betet. Und das liegt zum anderen auch daran, dass ich selbst schon erleben musste, dass es das wirklich gibt. Schwere Gebete. Schwere Gebete. Wo man erst einmal nicht weiß, ob man sie überhaupt aussprechen kann, aussprechen möchte, wo man erst einmal nicht weiß, ob man überhaupt nur in die Nähe einer Antwort auf dieses Gebet kommen möchte. Wo man weiß und merkt, dass nicht Gott derjenige ist, der jetzt aufgefordert ist, Ja zu sagen, sondern man ist es selbst. Und das sind keine leichten Gebete. Und ich glaube, sagen zu dürfen, wenn wir im Glauben reifen, wenn wir im Glauben reifen, dann kann es sein, dass wir früher oder später in solche Gebete hineingehen. Ich nenne die Predigt im heiligen Raum schwerer Gebete. Und der Predigttext beschreibt die Szene in Gethsemane, wo Jesus betet. Und diesen Garten Gethsemane, den gibt es scheinbar heute noch. Das ist ein kleiner, kultivierter Garten, den man besuchen kann. Jesus ist damals dorthin gegangen, weil er diesen Garten kannte und dort etwas Vertrautes suchte, etwas, was ihm helfen sollte, emotional Unterschlupf zu finden. Denn er fühlte sich doch sehr angegriffen im Inneren und wusste nicht, ob er dem allem standhalten kann. Der Ort Gethsemane, den er da aufsuchte, brachte ihm aber nicht die ersehnte Erleichterung. Dafür brachte er ihm aber etwas anderes, nämlich Klarheit. Ich lese uns diesen Text aus Matthäus 26. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten Jesus überwältigen und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: Ihr konntet nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg, betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Es wird dir jetzt vielleicht beim Hören dieses Bibeltextes nicht ganz anders gehen, aber ich merke, dass mich das doch mit einigem Respekt berührt, was ich da lesen muss. Ich spüre fast schon so eine Art Befangenheit oder auch eine Scheu, wenn ich diese Worte höre: Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich spüre aber auch in mir etwas, was so eine Art Widerspruch formulieren will, weil ich ja selbst schon in Erfahrungen oder Entscheidungen angekommen bin, wo ich vielleicht so ähnlich beten musste und wo ich mich dann irgendwie heimlich oder offen gefragt habe: Warum soll denn das, was ich will, oder warum soll denn das, was du willst, schlecht sein? Denn manchmal ist ja das, was wir wollen, das, was wir am meisten brauchen, was wir am dringendsten benötigen. Irgendeine Art Lebenshunger, eine Sehnsucht, irgendwas, was uns wieder lebendig macht. Warum sollte Gott was anderes wollen als das, was wir so offensichtlich brauchen? Und ich muss auch fragen, was würde es denn für ein Licht auf ihn werfen, wenn er etwas anderes will als das, was wir wollen und von dem wir wissen, dass es uns lebendig machen würde und dass es uns nicht nur länger so einigermaßen über die Runden kommen lässt? Was würde das für ein Licht auf ihn werfen, wenn er sagt: Nö, das nicht? Ich bin in solchen persönlichen Eindrücken, ich glaube, schon mehr als einmal angekommen. Und Jesus betet nicht, wie ich will. Und er will sich scheinbar auch hier bewusst nicht festlegen auf das, wovon er glaubt, dass es sein muss, dass es gut ist für ihn, dass er das wirklich braucht. Er betet hier nicht als ein geistlicher Abenteurer, die gibt es, ne? Geistliche Abenteurer, die dann so ihren geistlichen Power spüren und sagen, auch hier geht doch noch was. Na, wir machen das Reich Gottes jetzt mal ein bisschen größer. Ich habe ja eigentlich nichts gegen geistliche Abenteuer, aber wenn ich ehrlich bin, wenn wir ehrlich sind, dann lassen wir uns doch am liebsten nur auf Abenteuer ein, die wir auch so ein bisschen kalkulieren können. Ja? Kalkulierbare Abenteuer. Wie könnte das aussehen? Was weiß ich, an den Nordpol fahren, einmal da sein, wo sonst kein Mensch leben kann, aber auch nur, wenn es da beheizbare Zelte gibt und wenn irgendwie alles schief geht, dann holt mich der Hubschrauber ab. Oder mal ein 3000er oder ein 4000er besteigen, aber auch nur, wenn das eine geführte Tour ist. Und die, die da mitgehen, das schon 10-mal gemacht haben. Oder Bungee-Jumping, so, ja. Aber da muss das Seil natürlich auch vom TÜV geprüft sein, sonst so. Das sind so Abenteuer, die kosten auf jeden Fall Nerven. Keine Frage. Die kosten Nerven, aber man weiß doch irgendwie, wo man ankommt, wann man ankommt und vor allen Dingen, dass man ankommt. Ja? Das ist alles sehr kalkulierbar. Aber der verzagt betende Jesus hier, der wusste das alles nicht mehr und deswegen ringt er hier so sehr mit sich und mit Gott. Er sucht den Kompromiss. Also ich muss das wirklich mal so sagen. Er sucht den Kompromiss. Jesus sucht den Kompromiss. Von allen geistlichen Helden, die es gibt, ist er der Größte. Aber er kann doch keinen Kompromiss suchen. Hör ihn doch. Er sucht den Kompromiss. Er kniet dort und sagt, Vater, willst du das? Will ich das? Lass uns einen anderen Weg finden. Das ist sein Gebet. Und was will ich damit sagen? Es ist nicht schwer, sich auf den Willen Gottes einzulassen, solange es zu den Vorstellungen passt, die wir von dem Willen Gottes haben. Ja? Und sie nicht im Gegensatz zu unseren Vorstellungen stehen. Solange das zu dem passt, was wir für gut empfinden. Solange ist es nicht schwer, einzuwilligen in den Willen Gottes. Ich habe mich ja schon während meines Lebens oft eines Besseren belehren müssen oder belehren lassen müssen. Und ich habe so ein Bild von einem geistlichen Helden gehabt. Ja, von Menschen, die einen unerschrockenen Glauben haben. Und ich habe oft gedacht, diese Menschen haben so ein bestimmtes Kennzeichen an sich, nämlich sie gehen immer aufs Ganze und scheuen keine Kosten und Mühen und suchen auch keinen Kompromiss. Wenn wir die Menschen der Bibel anschauen, die die Bibel als Helden des Glaubens vorstellt, dann sehen wir, sie gehen Schritte in unbekannten Raum. Ja? Sie setzen ihren Fuß in unbekannte Erfahrungen hinein. Aber wie machen sie das? Tastend, zögerlich, ängstlich, manchmal sogar verzagt. So gehen sie da rein. Das ist für sie keine Selbstverständlichkeit und die leichteste Sache der Welt. Sie gehen dort, setzen ihren Fuß in unbekannte Erfahrungen, zögerlich, tastend. Es gibt ja diese, ohne Zweifel, es gibt sie, die Helden der Bibel. Aber sie wussten und spürten, sie gehen jetzt in den Ring. Und sie werden jetzt anfangen zu ringen. Ich nenne uns einige. Abraham, der seinen Sohn, seinen heißgeliebten Sohn Isaak opfern sollte. Mose, der durch die Berufung, die er bekam, zurück sollte dorthin, wo ihm seine Vergangenheit wieder begegnen würde. David, der seinen gerade geborenen Sohn loslassen musste, in das Sterben loslassen musste, den er zusammen mit Bathsheba bekam. Maria, die die Kontrolle über ein glückliches und erfolgreiches Leben und Zukunftspläne loslassen musste. Paulus, der darauf verzichtete, diesen irritierenden und entmutigenden Pfahl im Fleisch loszuwerden, was auch immer das gewesen ist. Aber über ihn heißt es im 2. Korintherbrief, ich betete dreimal, ja, wie Jesus in Gethsemane. Diese irritierende, entmutigende Erfahrung. Er sagt, okay. Auch Jakob, von dem wir schon hörten, dass er da mit Gott am Jabbok rang, und auch Jesus in Gethsemane, er rang. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Liste vielleicht noch um deinen Namen ergänzt werden könnte. Denn auch du hast schon mit Gott ringende Diskussionen geführt. Und oft ist ja das Gebet dieser Ort des Ringens, wo wir merken, ich muss jetzt gerade meine Hoffnungen loslassen. Oder ich muss meine Wünsche verwundet zurücklassen. Oder ich merke, dass meine Idee von dem, was jetzt helfen würde und was genau das Richtige für mich ist, dass meine Idee davon gegen die Wand fährt. Da ist oft das Gebet dieser Ort des Ringens. Und Jesus selbst, der ja auch in Gethsemane hier betet, er ist der Sohn des Vaters. Und das nicht erst, seit er geboren wurde in diese Welt hinein, sondern vor allen Zeiten war er es schon, lebte in einer tiefen Verbundenheit, in einer tiefen Liebe und Geborgenheit mit dem Vater. Und das wird jetzt weggeschnitten aus seinem Leben. Ja? Der Vater wird aus seinem Leben amputiert. Er hat sicher Angst vor der Erfahrung des Kreuzes, aber er weiß auch nicht, was es heißt, in einen Abgrund der Finsternis zu schauen, wo das, was ihn am Leben hält und was sein einziger Herzenstrost und seine große Liebe ist, nämlich der Vater, wo der nicht mehr da sein wird. Und deswegen sucht er jetzt im Gebet diesen Verhandlungsspielraum und er findet keinen. Und das Ganze mündet in der schlichten Frage, wird er Ja sagen können? Und ich kenne diese Fragen, du kennst sie vielleicht auch. Sie können ganz unterschiedlich formatiert sein. Da haben wir vielleicht jemanden kennengelernt, jemand ganz netten. Und wir haben uns auf diesen Menschen eingelassen, haben unser Herz mit seinem verbunden und merken doch, es bleibt alles so unharmonisch, es bleibt alles so mühevoll, es bleibt alles irgendwie so distanziert. Und doch hat man sich aneinander gewöhnt und dann steht die Frage vor uns, was ist eigentlich schlimmer? Dass diese Geschichte so unglücklich weitergeht oder doch wieder allein zu sein? Oder wir haben endlich die berufliche Position gefunden, die uns ja wie ein Fisch im Wasser lebendig sein lässt, die unsere Fähigkeiten abgreift, die uns auch in diese Position bringt, in der wir uns eigentlich sehen. Und auch ein gutes Gehalt gehört dazu. Und dann meldet sich trotzdem unsere Familie bei uns oder unsere Partnerin, unser Partner und sagt, du, ich brauche mehr von dir. Mehr von deiner Zeit, mehr von deiner Kraft, mehr von deiner Liebe. Und dann stehen wir in dieser Entscheidung. Ja, wer kriegt's denn jetzt? Nur das eine oder das andere geht. Oder wir haben vielleicht in einem Glas Wein einen erleichternden Moment gefunden, den wir dringend brauchten. Und das war gut. Aber seitdem füllt sich genau dieses Glas Wein immer und immer wieder. Und wir denken uns, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Aber wie könnte der Schlussstrich aussehen und wie könnte es aussehen, die Brücken hinter mir abzureißen? Und dann kommt da auch gern mal, wenn man so am Kämpfen ist und merkt, dass das eigene Lebenskonzept so angekratzt und angeknackst ist, dann kommt auch gern mal die Frage zum Vorschein, ja, wo ist denn jetzt eigentlich Gott in dieser ganzen Frage? Warum ist er nicht ein bisschen präsenter in meinem Leben, wo er doch so viel Leben hat und so viel Liebe in sich hat? Er könnte mir jetzt ein bisschen mehr beistehen. versuche dir eine Antwort zu geben, aber ich sage sie sehr zögerlich. Glaube mir. Du musst nicht denken, dass deine Fragen nicht auch meine Fragen sein könnten. Die nicht ganz leichte Antwort auf diese nicht ganz leichten Fragen könnte lauten, dass dieser Gott weiß, dass die Antwort auf oder dass die tiefste Verbundenheit nicht Ausdruck findet in einer Romanze, sondern in einem Opfer. Das ist die nicht ganz leichte Antwort auf die nicht ganz leichte Frage, warum Gott nicht mehr da ist. Weil Gott weiß, dass die tiefste Verbundenheit, die tiefste Liebe nicht Ausdruck findet in einer Romanze, sondern in einem Opfer. Und Jesus betet hier in Gethsemane mit dem Glauben desjenigen, der sich gegen den Willen Gottes anstemmt, weil er ihn nicht reinlassen will, und mit dem Glauben dessen, der sich dem Willen Gottes überlässt. Wir hören mal Johannes 12, was Jesus da sagt. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus wusste, dass er mit diesem Bild von dem Weizenkorn sein eigenes Sterben und Leiden anspricht. Er wusste das. Und in gewisser Weise ging das Leiden und Sterben in Gethsemane schon los, denn Jesus hat dort im Grunde genommen seinen Willen gekreuzigt. Ich glaube, das kann ich so sagen. Er hat dort seinen Willen gekreuzigt. Ich frage, hat er dort seinen Willen vernichtet? Nein, er hat ihn gekreuzigt. Und das möchte ich ganz bewusst aussprechen. Denn im biblischen Verständnis gehört zur Kreuzigung auch die Auferstehung. Und wir sehen in solchen Momenten wie in Gethsemane nur den Verlust. Und alles andere will uns nicht einleuchten. Jesus hat dort in Gethsemane seinen Willen gekreuzigt, aber er hat ihn nicht vernichtet. Er hat sich Gott überlassen. In der Annahme, dass Gott Größeres tun kann, als Jesus sich es in dem Augenblick vorstellen konnte, als wir es selbst uns vorstellen können. Ich will aber doch fragen, warum fordert Gott manchmal Opfer? Warum ist sowas überhaupt nötig? Es kann sein, dass wir manchmal Dinge festhalten, von denen wir glauben, wenn ich die loslasse, dann fehlt mir ein ganz wichtiger Teil vom Leben. Dann bin ich dem allem, was da auf mich zukommt und mein Leben sonst so beschreibt, bin ich dem nicht mehr gewachsen. Ich halte das fest. Ich kenne das. Aber wenn wir festhalten, dann kriegen wir halt auch die Hände nicht auf für das, was Gott an noch mehr Leben für uns hat oder an wahrem Leben für uns hat. Dann werden wir nicht Teil dieses Wunders, in das er uns mit hineinnehmen will. Ich glaube, dass das Gebet des Verzichts, und das ist ja hier ein Gebet des Verzichts, das Jesus betet, eben nicht ohne Hoffnung ist. Es ist ein Kreuzigen, es ist ein Sterben, es ist ein Ja-Sagen zum Willen Gottes, wo wir eigentlich lieber Nein sagen möchten, aber auf die Kreuzigung folgt die Auferstehung. Und es folgt auch dieser Hoffnung, dass Gott nicht nur Gott ist, sondern dass er Vater ist. Und dass er womöglich ein leidenschaftlicheres Interesse an unserem Leben hat, als wir selbst ein Interesse an unserem Leben haben. Er ist Vater. Und dass sich da etwas auch ändert bei Jesus, während er so betet, das sehen wir, wenn wir sehen, wie er aus dem Gebet herausgeht, nachdem er seinen Willen auf den Altar gelegt hat. Er geht nicht zerknirscht, er geht nicht missmutig, er geht nicht sauer auf seinen Vater da heraus, sondern es heißt in Vers 46, dass er sagt zu seinen drei Jüngern: Steht auf, lasst uns gehen. Versteht ihr? Da war plötzlich eine Klarheit da, die ihm sagte: Ich gehe da jetzt rein. Ich gehe da jetzt rein. Bei Jakob, der mit Gott am Jabbok rang, war es genauso. Der kämpfte eine ganze Nacht. Und dann heißt es, er geht einem Sonnenaufgang entgegen, einem neuen Tag. Wir diskutieren manchmal mit Gott. Die Diskussion mit Gott, die kann man gewinnen? Nein, eigentlich kann man sie nicht gewinnen. Warum kannst du die Diskussion mit Gott nicht gewinnen? Das will ich dir sagen. Wenn du sie gewinnst, verlierst du. Und wenn du sie verlierst, dann gewinnst du. Und bei Jesus hat sich hier eine Klarheit eingestellt, die wahrscheinlich nur die kennen, die wirklich bewusst abgesagt haben. Und dann ist da eine Klarheit und auch eine Ruhe, vielleicht ein Frieden Gottes. Und Frieden Gottes meint nicht, ich spüre so was Harmonisches und Wunderbares. Nein, Frieden heißt, ich weiß, dass Gott mit mir jetzt die nächsten Schritte geht, auch wenn ich nicht weiß, wie das alles werden wird. Nochmal Rainer Maria Rilke. Ich lese nochmal die letzte Strophe hier von seinem Gedicht, wenn ich sie finde. Aber ich habe sie auf meinem Bild. Wen dieser Engel überwand, welcher so oft auf Kampf verzichtet, der geht gerecht und aufgerichtet und groß aus jener harten Hand, die sich wie formend an ihn schmiegte. Die Siege laden ihn nicht ein. Sein Wachstum ist der tief Besiegte, von immer Größerem zu sein. Das wünsche ich dir, dass du die tief Besiegte von immer Größerem bist. Dass du der tief Besiegte von immer Größerem bist. Ich werde jetzt gleich Amen sagen. Ich lade dich aber auch ein. Taste dich an deinen Amen heran. Und wenn du merkst, dass du es noch nicht sagen kannst, dann setz dich neben diesen betenden Jesus. Sprich es ihm nach. Sitz daneben ihm und sag: Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Amen.